willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast «Sonderbar und anderswo». Wir sind bereits bei der Folge 22 und heute reden wir über Hochsensibilität. Ich hocke hier mit der Silvia, sie ist Kinesiologin, und ich bin Martina, schulische Heilpädagogin.
Hallo miteinander, auch von meiner Seite.
Hochsensibilität ist ein Begriff, der so, ich würde mal sagen, in den letzten 5 Jahren vielleicht so immer mehr zum Thema geworden ist. Es ist auch ein bisschen ein Modebegriff. Alle sind ein bisschen hochsensibel. Und was das genau ist und was das bedeutet, werden wir heute darüber reden. Und wir haben die Folge mal ein bisschen anders, angegangen, weil wir haben beide das Gefühl, wir machen mal den Test. Was sind denn wir, Silvia und ich?
Ja, genau.
Wir haben auf der Homepage von www.zartbeseitet.ch den Test gemacht. Man muss vielleicht dazu erwähnen, Hochsensibilität ist keine Diagnose, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Es ist ein Spektrum, das heisst, man kann ganz fest hochsensibel sein, man kann nur ein bisschen hochsensibel sein oder einfach in eigenen Bereichen. Und der Test ist nicht, wo standardisiert ist. Es gibt keine Garantie oder Korrektheit, aber es kann ein Anhaltspunkt sein. Und ich habe während dem Studium zur schulischen Heilpädagogin den Test auch schon gemacht. Also ich nehme an, der ist nicht so schlecht, wenn Sie den an dieser Schule vorgeschlagen haben.
Ja, ich habe mich eben schon auch noch gefragt, wo du mir das angegeben hast. Ja gut, wenn Martina sagt, das ist gut, dann vertippt das schon.
Also ja, keine Garantie. Genau, also ich habe den Test gemacht. Ich habe den Test eben während der Ausbildung schon mal gemacht. Dort ist herausgekommen, dass ich nicht hochsensibel bin. Jetzt habe ich ihn nur mal gemacht und jetzt hat sich das anscheinend ein bisschen verändert, weil ich habe jetzt das Ergebnis bekommen, dass ich wahrscheinlich hochsensibel oder ja, hochsensibel bin. Ich finde, das zeigt euch gerade nochmal, dass das sehr tagesformabhängig kann sein, wenn das man den Test macht und was man vielleicht gerade erfahren hat. Auf jeden Fall habe ich den auch bei diesen Fragen, die ich nachher weitergelesen habe, habe ich mich dann schon ein bisschen mit dem identifizieren, was da rausgekommen ist. Weil ich bin zum Beispiel relativ stark auf Lärm empfindlich. Also ich mag so Bass gar nicht gut hören, da muss ich es immer abschalten. Oder auch ein Konzert, wird es mir schnell zu laut, brauche ich Oropax. Und als ich ein Kind war, war auch das Thema Geruch für mich ganz ein schwieriges Thema. Also es hat mir fest zu schnell gestunken. Und ich mag mich auch erinnern, wo wir manchmal in der Pizza gegessen in einem Restaurant, wo man noch hätte räuchen durfte. Ich konnte wirklich nicht essen. Und ich war ein bisschen ein extrovertiertes Kind und habe auch ein Drama gemacht. Dementsprechend. Aber es war wirklich für mich nicht möglich. Es war so schlimm. Und in diesem Bereich habe ich jetzt spüre ich das nicht mehr so fest, das Thema Geruch. Und dann, während der Recherche, ist noch ein nächster Punkt aufgekommen, der für mich auch ganz spannend ist und auch zutreffend und wo ich noch nicht gewusst habe, dass das euch zu Hochsensibilität gehören kann, ist das Thema Weltschmerz. Also, dass man einfach das Gefühl hat, dass das, was in der Welt passiert, nicht gerecht ist, dass das ungerecht ist, dass ein paar Leute mehr Geld haben als andere und so weiter. Und das ist ein Thema, das mich sehr stark beschäftigt und ich ganz fest über das nachdenke oft und auch viel das Gefühl habe, dass mich dort andere Leute nicht verstehen, wenn ich so in diesen Gedanken bin. Und grundsätzlich muss ich aber sagen, fühle ich mich durch meine Veranlagung, ob ich jetzt hochsensibel bin oder nicht, im Alltag nicht eingeschränkt. Mein Testresultat zum Zusammenfassen, ich bin wahrscheinlich hochsensibel, aber ich persönlich spüre das nicht so im Alltag. Silvia, du lachst schon, ich weiss, dass bei dir etwas anderes rausgekommen
ja,
ist.
Ich habe den Test natürlich auch gemacht, auf Anraten von Martina, und dachte, ja gut, mache ich es halt, gell? Und das Ergebnis habe ich ihr da gerade geschickt, Martina, ich habe das gar nicht gewusst. Also mein Testergebnis, ich zitiere das, «Sie sind mit an Gewissheit grenzender Sicherheit hochsensibel.» Martina hat einfach nur so zurückgeschrieben, «Ja, das heißt sie schon. Das überrasche ich sie jetzt nicht.» Ja, und ich habe wirklich dann gleich gemerkt, bei diesen Fragen, die gekommen sind, ich kann mich sehr stark mit denen identifizieren. Spannend war auch, vor ein paar Monate oder vor ein paar Jahren, als ich mich noch nicht so viel mit dem befasst habe, mit so Themen, hätte ich wie nur, glaube ich, mehreren Orten können sagen, ja, trifft zu, weil ich jetzt inzwischen schon wie Ressourcen oder Strategien entwickelt habe, um gewissen Sachen ein entgegenzuwirken, dass ich ja, gewisses gelassener kann. Ja.
Und also, dich hat es überrascht, dass du das bist? Oder einfach, weil dich vorher mit dieser Thematik noch nicht so auseinandergesetzt hast?
Ja, mich hat es überrascht in dem Sinn, ich habe ja schon, ich bin immer davon ausgegangen, so ist man. Mhm. Das ist normal, oder? So wie ich bin oder so wie ich fühle oder so wie ich denke. Schon als Kind, oder? Dann denkst du, ja, das ist jetzt halt einfach so, okay, dann nehme ich mich halt zusammen, wie auch immer. Und ich habe irgendwann schon gemerkt, als junge Erwachsene, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Empathie wie andere Menschen oder fühle mich besser in die Menschen hinein. Und jetzt weiss ich, wie, hey, nein, das ist so, das ist okay so und ja, das darf so sein.
Ich finde das super, dass das Silvia herausgefunden hat.
Hey, ja, endlich. Nein.
Endlich, ja. Lieber spät als
endlich
nie.
Endlich gibt es eine Erklärung für mein Verhalten.
Also ich glaube schon, dass das auch etwas kann sein kann, das beruhigen kann, oder? Wenn man für irgendwie, aber vielleicht am Anfang denkst, es sind alle Leute so und irgendwann merkt man vielleicht, oh nein, es sind doch nicht alle Menschen so. Für andere scheint das irgendwie weniger anstrengend zu sein und dass man dann eine Erklärung hat für etwas, kann ja auch beruhigend wirken.
Ja, also das sicher, dass ich jetzt wie weiss, es ist okay, es ist gut und mir vielleicht auch Strategien überlegen, was ich jetzt auch in den letzten paar Jahren unbewusst wie euch gemacht habe, kann ich jetzt umso mehr sagen, hey, ja, wie kann ich da irgendwie ein bisschen Linderung drin bringen, sage ich jetzt eins, ja.
Genau, und ich finde es perfekt, dass wir jetzt eigentlich ein Profi haben für das Thema Tantisch, mit ganz viel Lebenserfahrung.
Genau.
Und ich würde jetzt noch mal sagen, was Hochsensibilität genau ist. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, es ist keine Krankheit und keine Störung. Und es gibt auch keine Diagnose für Hochsensibilität, sondern es ist eine Wesenseigenschaft, eine Sinnungsbegabung, nennt man es manchmal auch, oder eben ein Persönlichkeitsmerkmal. Und weil es eben keine Diagnose ist, ist es auch wichtig, dass man das nicht kann diagnostizieren kann. Man kann es auch nicht heilen oder beseitigen, was unbedingt auch nicht soll so sein. Hochsensibilität geht man davon aus, dass das 15-20% der Bevölkerung haben. Und in der Forschung geht man davon aus, dass Hochsensibilität vererbt werden kann. Aber man ist sich nicht ganz sicher. Also es ist ein Bereich, der schwierig ist zum Forschen, weil es so nicht eindeutig ist. Und darum auch in der Vererbung. Man geht davon aus, dass das so ist. Hochsensibilität, das sind Menschen, die über eine ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit verfügen. Und die Reizfilter sind einfach viel durchlässiger. Also man nimmt ganz vieles viel mehr auf. Man reagiert viel stärker auf innere und äußere Reize und verarbeitet die auch viel komplexer und intensiver. Und es geht meistens auch ein bisschen länger, bis man gewisse Sachen verarbeitet hat. Und für mich ist so der wichtigste Satz bei dieser ganzen Thematik, das kostet einfach alles ganz schön viel Energie.
Ja. Das kann ich bestätigen.
Das ist einfach streng. Mhm. Wir unterscheiden in der Hochsensibilität von 4 unterschiedlichen Bereichen. Und ich werde die jetzt vorstellen. Und je nachdem, können wir einfach etwas ergänzen, wenn wir das Gefühl haben, da braucht es noch etwas. Und was man vielleicht auch noch dazu kann sagen ist, eben, Hochsensibilität ist ein Bereich, wo man euch einfach von einem Bereich vielleicht ganz fest betroffen sein und von den anderen eher wenig. Oder dass euch normal sensible Menschen, sage ich jetzt mal, wie ich mich drin sehe, doch auch in einzelnen Bereichen vielleicht mehr oder sensibler bin als in anderen. Also das ist wirklich, man muss nicht jetzt in allen 4 Bereichen das Gefühl haben, wow, das ist es voll. Aber beim Vorbesprechen, gell, Silvia, haben wir gemerkt, es gibt ja doch in jedem Bereich etwas, wo jetzt du persönlich für dich wieder erkannt hast.
Ja, genau.
Der erste Bereich ist die emotionale Intensität. Das heisst, dass man Gefühle, Erlebnisse, Eindrücke einfach viel intensiver wahrnimmt. Und die Emotionen gehen dementsprechend tiefer. Das ist in der positiven wie aber auch in der negativen Gefühl. Und es gibt Menschen, die die Gefühle und Emotionen von ihren Mitmenschen vermehrt wahrnehmen und spüren. Der zweite Bereich, das ist die sensorische Empfindsamkeit. Das heisst, das kann sein, dass ein oder mehrere Sinn die Reize einfach sehr fein wahrnehmen und dass man verstärkt reagiert auf die entsprechenden Eindrücke. Zu diesen Reizen gehören die visuellen Reize, die Geräusche, Gerüche, der Geschmack, Berührungen. Es kann auch innere Wahrnehmungen sein, wie Schmerz oder Temperatur. Das heisst, dass man einfach immer mega heiß hat, zum Beispiel. Oder auch die sozialen Wahrnehmungen. Und da habt ihr ja vorher schon gehört, bei mir ist wirklich der Geräusch- und Geruchreiz, den ich jetzt hier mehr spüre. Hast du auch irgendeinen Reiz, den du findest, der ist jetzt bei mir extrem?
Schon auch die Geräusche. Also eben, wenn ich zum Beispiel arbeite im Fitness, dort bin ich extrem umgeben von vielen verschiedenen Geräuschen. Es läuft ständig Musik, Reden und, und. Und wenn ich daheim bin, ich höre nie Musik oder sehr selten. Oder dann wie bewusst, dass ich einerseits Musik höre. Aber sonst ist daheim einfach still.
Ja, nicht so Hintergrundgeräusche, genau. Die ja die Leute manchmal auch gerne haben.
Genau, aber das ist für mich wie etwas, wo ich einfach wie beruhige. Dann merke ich, wie so, es kommt eine Ruhe rein und einfach eine Erholung. Ja. Mhm.
Der dritte Punkt wäre eine tiefe und gründliche Informationsverarbeitung. Das heisst, dass man Wahrnehmungen und Erlebnisse differenziert begreifen und sorgfältig und tief verarbeiten. Was auch bedeutet, dass sie lange nachhallen können. Also, dass man wirklich noch Tage oder Wochen daran weiter studieren. Du tust da ganz fest nicken.
Ja, also das, ich hinterfrage sehr viele Sachen und studiere noch lange an etwas herum. Und ich manchmal schon muss sagen, hey, nein, hör einfach auf, was war jetzt? Ist gut. Oder ja. Auch Begegnungen, die ich habe mit Menschen oder wenn manchmal auch etwas gegenüber von mir geäussert wird, ich tue mich immer hinterfragen. Ja, ist es jetzt gut gewesen oder nicht? Das bin ich ständig, ja.
Ja, also das Sachen, die du erlebt hast, wirklich noch lange darüber nachdenken.
Genau.
Ja, spannend. Und das vierte, der vierte Bereich ist die Übererregbarkeit. Also das heisst, da die hochsensiblen Menschen über durchlässige Reizfilter verfügen, stürzen Reiz und Wahrnehmungen fast ungefiltert auf das System ein. Und das Nervensystem ist dementsprechend angespannt und fast permanent in Alarmbereitschaft. Mhm. Und dort hast du, glaube ich, auch noch eine Ergänzung dazu.
Genau. Gell? Zwar geht es da wieder um das Thema Stress. Also, weil eben gerade die Erlebnisse, die Martina zuvor gesagt hat, oder die Gefühle noch lange nachhallen, kommt es zu einer vermehrten Ausschüttung von dem Langzeitstresshormon Cortisol. Und das haben wir ja schon in einer Podcast-Folge besprochen gehabt. Und so ein erhöhter Cortisolwert ist auf Dauer ungesund. Und bei langanhaltendem Stress sinkt zudem der Serotoninspiegel, was unter anderem zu Depressionen kann führen kann. Und dann bin ich ja auch so ein bisschen nachgegangen. Es geht wirklich ganz viel darum, um die Kompromisse eingehen. Eben gerade so hochsensible Menschen, die halt dann vielfach sagen, ja, okay, das ist jetzt halt so, das muss ich jetzt auch so machen. Oder nicht können Nein sagen. Da kommen wir später auch noch darauf zurück. Man schneidet wie immer eine kleine Scheibe von sich selber ab und irgendwann wird man immer kleiner und kleiner. Und das einfach zu sehen, eben, man ist ja so, man darf so sein, man muss Kompromisse eingehen oder nicht, das haben wir auch diskutiert vorgängig. Manchmal muss man Kompromisse eingehen, vielleicht kommt dann auch etwas viel Besseres noch raus. Also das ist auch immer so ein Abweg, aber einfach nur immer Kompromisse eingehen und sagen, hey, gut, dann mache ich das halt, dann bin ich halt so, dann passe ich mich halt da. Das schadet langfristig, genau.
Wir haben ja da zum Thema Stress eine Podcast-Folge gemacht. Das ist die Folge 10, wo man gerne noch mal nachhören kann, was wir dort alles zu diesen Hormonen und Stress geredet haben, was das bedeuten kann. Ja, ich glaube, ein grosser Teil von der Hochsensibilität ist, oder vielleicht allgemein einfach als Mensch, dass man sich selber kennenlernt und merkt, was tut einem gut und was tut einem nicht gut. Und sich vielleicht auch abgrenzen, wie du vorher gesagt hast, Silvia. Man merkt ja gar nicht, dass die anderen vielleicht das anders denken oder dass das für andere Menschen weniger streng ist als für einen selber. Und dass man dort kann lernen, für sich selber einstehen und merken, wo braucht es was von mir selber.
Genau, sich gewisse Sachen treu zu nehmen und sagen, ja, ja immer, nein, ich komme jetzt heute Abend nicht auch noch mit dorthin, weil ich einfach merke, es ist sonst schon genug gelaufen oder was auch immer. Oder es ist ja dann sehr individuell, aber es geht schon ganz fest darum, einfach selber, sich selber kennenzulernen, ja, sich mit sich selber auseinanderzusetzen.
Man geht davon aus, dass Hochsensibilität etwas ist, das angeboren ist. Also man kann auch schon bei Säuglingen oder Neugeborenen Unterschied in der Erregbarkeit des Nervensystems feststellen. Hochsensibilität lässt sich eben nicht wegtrainieren oder therapieren. Es geht darum, dass man lernt, wie man mit dem umgehen kann und auch all die positiven Sachen daraus nehmen kann. Weil es gibt wirklich auch ganz viele positive Aspekte von dem. Man darf aber auch nicht vielleicht vergessen, dass also bei allen Menschen, egal ob sie hochsensibel sind oder nicht, kann es auch sein, dass der Grad von der Sensitivität sich verschieben kann. Also das heisst, wenn man schwierige Lebensumstände hat oder zum Beispiel ein Trauma erlebt, kann es sein, dass das Einfluss hat, wie sensibel das man ist und dass man dann vielleicht in einem bestimmten Bereich kann als hochsensibel die Sachen so wahrnehmen und eine Reizüberflutung erleben. Und wenn man dann aber die schwierige Lebenssituation verarbeitet hat oder überstanden hat, dass man dann wieder zurück zu der Ursprungssituation ist. Ich sage das, weil das so ein bisschen ein Diskussionspunkt ist, eben, ob das etwas Angeborenes ist oder ob das entstehen kann. Und das, man geht heute von uns, dass es etwas Angeborenes ist.
Ja, das ist spannend, weil gerade zu dem Thema früher, also es hat ja schon immer die Hochsensibilität. Ja. Früher ist es vielleicht ein bisschen weniger aufgefallen. Ich sage jetzt mal früher, wo viel weniger Reiz herum waren. Und gerade wenn man in die Geschichte zurückgeht, sind das wirklich besonders oft auch Heiler oder Schamanen oder Künstler, die wirklich so hochsensibel waren. Und wie wir sie auch schon aus der Epigenetik gelernt haben, kann man wirklich so Verhaltensmuster auch mitgeben über mehrere Generationen. Darum kann das eine gute Erklärung sein, ja, dass es vererbt ist.
Ja, wir gehen mal davon aus, dass das so ist. Jetzt, wenn wir noch so ein bisschen als nächsten Punkt von diesem Podcast schauen, ja, was hat das für Auswirkungen auf den Alltag haben, wenn man hochsensibel ist? Und wie erlebt das Silvia in ihrer persönlichen Erfahrung? Vielleicht kann auch ich ein paar Orte etwas dazu sagen. Und wir wollen auch dort schauen, was könnte man denn für Strategien anwenden in diesen verschiedenen Punkten. Und der erste Punkt, den man im Alltag merkt, wenn man hochsensibel ist, ist eine Überstimulierung. Das heisst, wenn man eine ständige Reizüberflutung hat, kann das zu rascher Ermüdung führen, was euch zu Unkonzentriertheit, vielleicht chaotisch wirkendem Handeln kann sein, dass man Schwierigkeiten haben mit dem vernetzten Denken, so ein bisschen verzettelt sein und so ein bisschen inneren und äußeren Stress.
Das habe ich ja vorher auch schon gesagt, aber wenn ich jetzt im Fitness arbeite und dann komme ich heim, dann brauche ich einfach Ruhe. Mhm. Dass ich einfach wirklich all die Sinneseindrücke abschalten kann und einfach sein in einer Stille. Und ich habe das wirklich auch gelernt, dass ich mir die Ruhe darf geben. Aber früher habe ich das Gefühl, ja, das ist normal. Und jetzt weiss ich, hey, ich darf mir die geben, darf mich zurückziehen. Und was ich auch die letzten paar Jahre umgesetzt habe, die letzten 3-4 Jahre, wenn ich zum Beispiel eine Weiterbildung habe und bist den ganzen Tag mit Menschen am Diskutieren, dann verbringe ich die Pause allein. Mache ich wirklich extra so. Und das gönne ich mir einfach, dass ich einfach rausgehe, einfach Ruhe, einfach nicht reden, einfach nicht, nur ich. Und das ist sehr schön, dass ich das kann und auch wirklich sage, hey, das nehme ich mir draus. Und da bin ich auch schon komisch angeschaut worden. Ist dann wieder das Thema gewesen, ja, aber nein, ganz allein. Ich so, ja, ganz allein, ich feiere das.
Ja, ich glaube, es braucht einfach auch ein bisschen Mut, dass man dort kann sagen, das ist das, was ich brauche und das ist das, was mir gut tut. Mhm. Weil wenn wir ja jetzt vielleicht so an eine erfolgreiche Person denken, die uns so suggeriert wird in Filmen und allgemein von der Gesellschaft, dann ist das jemand, der extrovertiert ist, der viel arbeitet, der nach dem Arbeiten noch gar keine Party macht, der viele Freunde um sich herum hat. Und wenn man hochsensibel ist, dann ist man das nicht. Mhm. Und dann hat man andere Bedürfnisse. Und ich glaube, dort die Bedürfnisse erkennen und können für sich einstehen und für seine Bedürfnisse, die man hat, ist nicht ein einfacher Schritt, weil es ist ja dann oft ein Zeichen, dass man sich muss daraus nehmen oder anders sein als das, was von der Gesellschaft suggeriert wird.
Ja, und ich tue es dann wirklich auch, wenn ich darauf angesprochen werde, wirklich auch benennen und sage, ich brauche jetzt einfach mehr Ruhe, ich will allein sein. Und ich bin davon überzeugt, dass es beim einen oder anderen Verständnis auslöst, wo du denkst, ah ja, eigentlich cool. Also,
ganz sicher,
ich habe das wirklich gelernt, zu dem zu stehen. Und das ist auch eben etwas, wo ich bei diesen Fragen dann gemerkt habe. Früher hätte ich dort können sagen, hey, ja, trifft voll zu. Jetzt kann ich sagen, ich habe eine Strategie. Es ist okay, so passt das eigentlich recht gut für mich. Ja.
Ich merke, dass bei mir, dass ich so Anlässe mit vielen Leuten finde ich auch anstrengend. Und zum Beispiel gerade so Familienessen am einem Wochenende. Und wenn ich weiss, jetzt habe ich am Samstag am Mittag so ein Familienessen, dann tue ich mir bewusst den Samstagabend frei behalten und manchmal auch den Sonntag am Morgen. Einfach, dass ich dort entspannen kann. Und manchmal muss ich dann auch schlafen, wenn ich irgendwie um 3-4 Uhr heimkomme, schnell anliegen, weil ich wie leer gesogen bin. Und manchmal denke ich auch, oh, es nervt ein bisschen und ich würde es jetzt irgendwie schöner finden, wenn ich noch Energie hätte, um etwas anderes zu machen. Aber es ist, ich habe einfach gemerkt, dass ich die Pause brauche und es tut mir gut. Mhm. Und dann habe ich dann dafür nachher am nächsten Tag oder am übernächsten Tag wieder Energie und kann wieder aus dem Vollen schöpfen. Und das ist wirklich ein Tipp, wo wir in diesem Bereich Überstimulierung mitgeben, dass man sich einfach ganz bewusst Pause einbaut. Und was ich auch noch einen schönen Punkt finde, oder ein schönes Wort, dass man sich immer Fluchtmöglichkeiten überlegt.
Ja, das hast du mir auch gesagt. Und ich dachte, das ist eine gute Idee.
Ja.
Wo ist mein Fluchtweg, oder, wenn es wirklich nicht geht? Und ja, ist noch spannend. Würde ich mir gerne überlegen.
Jetzt gerade hast du keinen, Silvia.
Mal, ich kann gehen, wenn ich will.
Hoffen wir es mal nicht.
Aber es sind jetzt nicht so viele Menschen da.
Ja, genau.
Ich sehe ja nicht, wer uns zulässt, gell?
Ja, der nächste Punkt, der wirklich Auswirkungen im Alltag hat, ist ein Perfektionsanspruch. Viele Personen, die hochsensibel sind, haben einen erhöhten Perfektionsanspruch. Und das bedeutet auch, dass man sich dann oft so verliert im Überblick über Prioritäten. Es scheint irgendwie alles gleich wichtig zu sein. Man verliert sich gerne im Detail und benötigt einfach viel mehr Zeit für Entscheidungen und all die Aufgaben zu machen, die man eigentlich sich vorgenommen hat.
Genau, da kann ich euch zustimmen. Das ist bei mir ganz schlimm. Also ich kann mich wirklich in etwas verzetteln und komme einfach nicht vorwärts. Ich trampe an Ort und Stelle. Das fängt manchmal nur schon an, wenn ich hier in die Praxis komme. Dann komme ich rein, ziehe meine Schuhe ab und denke ich, jetzt könnte ich eigentlich auf ein Teewasser abtun und dann erst in Räume gehen. Und dann denke ich, aber nein, eigentlich kann ich zuerst in Räume gehen, auf das Fenster aufmachen, weil dann kann es durchlaufen, während ich dann das Teewasser parat mache. Und einfach lauter so Sachen. Oder auch, wir sind ja viel mit dem Camper unterwegs, dass ich wie anfänglich mich wirklich verzettelt habe mit parat machen, mit Essen einpacken und. Und dann habe ich einfach angefangen mit Checklisten machen. Und ich habe mir immer gesagt, wieso mache ich so viele Checklisten? Ich bin ja gar nicht so eine strukturierte. Aber jetzt mit dieser Erkenntnis weiss ich das, ist es wie eine Strategie gewesen, die ich entwickelt habe, dass ich einfach für alles Checklisten mache, dass ich mich nicht verzettle in etwas. Und nicht vergesse. Ja.
Ja, ist doch eine tolle Strategie, wenn man das so hat. Was ich dir da noch auf den Weg mitgeben könnte, wäre euch immer wieder bewusste Pausen und Lustvolles und Belohnungen einbauen.
Okay.
Oder dass, wenn man weiss, dass das vielleicht etwas Schwieriges ist und mit dem Perfektionismus, dass das euch nicht immer einfach ist, wenn man vielleicht euch muss sagen, das kann ich jetzt nicht perfekt machen oder ich muss zu viel, mal gerade sein, dass man für das eine Belohnung bekommt, wenn man das geschafft hat.
Ja, das fällt mir schwer, gell? Das ist natürlich, aber auch das, was ich dir auch schon gesagt habe, ich habe ja ursprünglich Schneiderin gelernt und ich tue immer noch sehr gerne nähen. Und ich habe nie auf dem Beruf gearbeitet, ich habe nach der Lehre gerade gewechselt, aber ich habe gleich noch den Anspruch, jetzt, nach 20 Jahren, genau gleich gut kennen zu nähen. Und das muss ich mir jetzt halt einfach auch eingestehen, mir fehlt die Routine und. Und früher habe ich das wirklich verrückt gemacht, da habe ich eine Arbeit einfach weggelegt und habe es gar nicht fertiggestellt. Und jetzt denke ich mir, hey, sieh doch einfach, was du hast. Du hast ein Unikat, egal wie es ist. Und ich habe dann auch noch oft gedacht, ja, was denken eigentlich die anderen? Die hat doch Schneiderin gelernt, die sollte doch das schöner kennen. Aber die sehen es einmal ja gar nicht. Also weißt, es ist einmal so ein bisschen das. Und da bin ich wirklich dran oder habe das gut können ablegen, gerade beim Nähen, dass ich sage, hey, einfach das Weifi gerade sein und stolz darauf sein, was ich können erschaffen.
Ja, unbedingt. Und ich glaube wirklich, dort euch sich zu bewusst sein, dass das wirklich ein Zusatzaufwand ist, wo Menschen, die nicht hochsensibel sind, das nicht in dem Ausmaß haben, wahrscheinlich. Und die Zusatzarbeit nicht mehr leisten und die Zusatzenergie nicht brauchen. Und dass man da auch stolz auf sich sein kann, wenn man das geschafft hat. Oder auch nur schon der erste Schritt, wenn man es erkannt hat und möchte daran etwas ändern. Ich glaube, es ist wirklich das, was wir schon mal gesagt haben, einfach, dass man sich bewusst ist, es braucht einfach extrem viel Energie, den ganzen Alltag. Und die Pause, die man sich einbaut, ist nicht, weil man viel ist, sondern weil man einfach viel mehr Energie braucht.
Und also das kann ich jetzt wirklich auch sagen, das ist schon manches Projekt gescheitert an dem Perfektionismus, ja. Aber ich habe es jetzt erkannt.
Ja, ja, und vielleicht hat es ja manchmal auch etwas Gutes, dass es scheitert. Also ich glaube, es gibt ja auch Projekte, die vielleicht zum Scheitern verurteilt
sind. Genau, da habe ich auch eine Gelassenheit entwickelt, dass ich wie sage, hey, das Leben hat schon einen Plan parat, das kommt schon so, wie es muss.
Ja, und ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen am Abschweifen, aber ich glaube auch, die Gelassenheit ist etwas extrem Schönes, wenn man, also ich merke das extrem jetzt so, wir gehen ja beide gegen Ende 30 zu. Einfach so das Alter, das man hat, dass man wie einfach sich immer besser kennenlernt und immer mehr weiss, was einem gut tut und was nicht. Und dort kann die Gelassenheit entwickeln, ist, finde ich, etwas mega Schönes, was ich mit Anfang 20 nicht hatte.
Ja, und da muss ich jetzt auch noch ein bisschen ausholen. Mein Mann hat es nicht so gerne, die Gelassenheit, weil ich halt wirklich auch oft sage, ja, es ist jetzt halt so. Und er findet, ja, du kommst immer mit dem, ich, ja, was ich nicht kann ändern kann, was passiert ist, ist. Und da haben wir noch nicht ganz den Dialog gefunden. Er befürwortet das jetzt noch nicht so wie ich. Die
Klasse wir hoffen, jetzt erlässt den Podcast ein.
Ja, vielleicht.
Ein nächster Punkt, der sich im Alltag zeigen und der auch sehr schwierig sein kann, ist der Wunsch nach Sinnhaftigkeit. Also wir haben ein grosses Bedürfnis nach Tiefgang und Sinnhaftigkeit. Hochsensible Menschen wollen gerne alles ganz genau wissen und verstehen und so Oberflächlichkeiten werden schnell langweilig.
Ja, das kann ich mich auch mit dem identifizieren. Ich versuche wirklich auch die Welt zu verstehen. Und doch habe ich jetzt auch gelernt, dass ich gewisse Sachen nicht verstehen muss. Einfach zu akzeptieren. Also eben auch wieder die Gelassenheit. Vielleicht ist es wirklich ein Alter, das da mitspielt, um einfach zu sagen, hey, ja, das muss ich jetzt akzeptieren. Das ist jetzt so, was ich nicht ändern kann. Ja, nicht mehr Gedanken darüber zu verschwenden.
Und ich glaube, dort ist das Wichtige als Tipp, das, was ich nicht ändern kann und das, was man aber kann ändern kann, dass man dort auch den Mut hat und genau. Etwas ändert, wenn es für einen persönlich keinen Sinn dahinter ist.
Genau.
Dann kommen wir noch zu einem anderen Punkt und ich glaube, das ist einer der schwierigsten Punkte, wenn man hochsensibel ist, und zwar die mangelnde Abgrenzung. Das heisst, dass viele Menschen mit Hochsensibilität überdurchschnittlich empathisch sind und sie fühlen sich stark in andere Menschen ein und sind sehr hilfsbereit. Das, was du vorher schon angesprochen hast, das Nein-Sagen fällt sehr schwer. Es schafft Abgrenzungsprobleme und auch da wieder kostet es extrem viel Energie. Man orientiert sich oft an anderen und nicht nur an sich selber, was dann viele in Freundschaften hat. Ja, herauskommen, dass man vielleicht tendenziell anhänglich ist oder tendenziell das macht, was die anderen möchten oder das, was von ihnen erwartet wird. Und dass man vielleicht weniger traut, zu sagen, was man selber möchte. Und es steht dann aber so ein bisschen in Konflikt mit dem Wunsch nach Verbundenheit und aber gleich auch mit dem Bedürfnis auf Rückzug und Ruhe.
Ja, genau. Das mit dem Nein sagen, das ist für mich auch etwas, was ich gelernt habe oder immer am Lernen bin, weil ich immer das Gefühl habe, wenn mich doch jemand fragt oder um Hilfe bittet, dann muss ich doch Ja sagen. Und habe dann halt die Arbeiten gemacht und halt gemerkt, das befriedigt mich nicht. Und da einfach halt den Mut hat, zu sagen, nein, ich mache es nicht. Und gerade als Schneiderin ist natürlich nur dankbar im Umfeld. Ja, Silvia kann das schon machen. Oder gerade nähen und so. Klar kann ich es, aber wenn ich dann merke, es erfüllt mich nicht, es ist mehr ein Müssen, dann ist das für mich nicht stimmig und es ist ja nicht mein Hauptberuf, dass ich das anbiete. Also es ist wirklich nur ein Hobby, wo ich sage, hey, das Hobby soll Spass machen und ich will es dann machen, wenn ich Lust habe und ich will das machen, was ich will. Und dort kann ich ihnen sagen, hey, nein, ich nehme keinen Auftrag mehr an. Und das akzeptieren alle zu 200%. Und da bin ich selber auch zuerst ein bisschen verklipft. Aber ja, meine, sie fragen, darfst du ja und da halt dann bei gewissen Sachen der Mut hat zum Nein sagen. darf man. Und mir kommt da noch ein Beispiel in Sinn von einer Kollegin, die das Haus baut und hat jeden Freundin in den Chat geschrieben, hey, jemand Lust und Zeit, um zu putzen zu kommen. Und dort die eine ihnen geschrieben, Zeit habe ich schon, aber ich habe keine Lust.
Ah, mega gut.
Cool.
Ja. Ja.
Ah. Habe gefunden, cool. Also wer macht das?
Ja.
Viele sagen, nein, ich habe keine Zeit. Statt einfach ehrlich sind, sagen, ich habe
ja
keine Lust. Finde ich cool.
Wirklich cool.
Ja. Ja. Vielleicht hat sie das auch aus Erfahrung dürfen lernen. Ja.
Ja.
Und auch der andere Punkt, eben sich an anderen orientieren oder an der Meinung. Ich habe das jetzt manchmal auch, dass ich Lust habe, irgendein Kleidungsstück anzulegen. Und dann lege ich so an und denke, nein, ich kann doch das nicht anlegen. Was denken die anderen? Und dann sage ich mir selber, nein, hör auf, leg das an, wo du gerade einfach Lust drauf hast. Und das bin ich auch ganz fest am Lernen, dass ich da einfach zu dem stehe, so wie ich bin.
Das muss ich auch lernen. Aber es hat nicht nur mit Hochsensibilität zu tun.
Ja, das ist vielleicht einfach die Gesellschaft wieder, die etwas vorgibt. Eben, das fließt ja alles ein bisschen ineinander rein, schlussendlich. Woher kommt das? Aber vielleicht sind die Hochsensiblen da noch ein bisschen anders als jemand, der selbstbewusster ist.
Das ist sicher so. Und ich glaube wirklich, was du vorher gesagt hast, ist ganz ein wichtiger Punkt. Das heisst, das Nein sagen ist nicht nur erlaubt, sondern es ist sehr wichtig, dass man das hat für die eigene Gesundheit. Ein nächster Punkt, wo ich mich jetzt sehr gut mit dem identifizieren kann, ist anders sein. Man stellt meistens sehr hohe Ansprüche an sich selber und an andere, insbesondere in der Moral. Das habe ich ganz fest. Ich finde das ganz schwierig, mit Leuten zu befreundet zu sein, die andere Moralvorstellungen haben als ich. Es geht fast nicht. Und auch fehlende Fairness und Ungerechtigkeiten kann man nur schwer hinnehmen. Und so, dass viele Leute, die hochsensibel sind, ein Schamgefühl haben für ihr Anderssein.
Ja, also das ist auch, ich habe einen mega Gerechtigkeitssinn. Das sagen mir auch andere. Ja, jetzt kommst du wieder mit dem Gerechtigkeitssinn. Und ich merke selber, wie ich Leute verteidige, Menschen verteidige. Es ist nicht einmal mich selber in etwas verteidigen, sondern wirklich andere Menschen. Und ich sage, ja, aber nein, weißt du, aus dem und dem Grund. Und ich gehe einfach davon aus, ich glaube an das Gute im Menschen und an Gerechtigkeit. Also das ist für mich etwas, das einfach ist. Und dann, ja, wie du sagst, wird es manchmal schwierig, wenn andere da ein bisschen andere Moralvorstellungen haben. Ja,
ja, und ich glaube auch, mit dem Anderssein ist wirklich wichtig, dass, ich glaube, am Anfang merkt man ja nicht, dass man vielleicht anders funktioniert. Und dann denkt man so, wie ich mich fühle, so fühlen sich die anderen Menschen auch. Und das ist normal. Und ich mache das jetzt auch. Oder vielleicht andere, alle Menschen schaffen das auch dreimal in der Woche miteinander das Feierabendbier zu trinken. Darum muss ich das jetzt auch machen. Und dass man dort wirklich das Anderssein vielleicht auch zelebriert. Und einfach zu sich selber kann stehen und kann merken, das tut mir nicht gut und ich muss mich dort abgrenzen.
Mhm.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, wo man vielleicht als Kind das wie noch nicht so gemerkt hat.
Ja, genau. Aber das habe ich ja wirklich heute als Kind. Hast du das Gefühl, das ist normal, man ist ja so. Und erst später merkst du vielleicht auch durch Vorbilder oder andere Menschen, die halt das so leben, dass du das zulassen darfst. Ja, ja, und was ich mir eben für den Podcast auch noch überlegt habe, ja, wie gehe ich mit dem um? Oder ja, eben das Testergebnis war für mich so recht überraschend gewesen. Wie habe ich es denn bis jetzt eigentlich geschafft, dass es so ist?
Hast du mega stolz auf dich sein, Silvia?
Und das möchte ich eigentlich gerne mitgeben. Also wirklich, es geht um die Selbstbeobachtung. Einfach mal überlegen, wann gibt es eine Situation, in der ich unwohl fühle oder wo ihr gestresst sind oder wo ihr einfach merkt, das stimmt jetzt für mich nicht. Und einfach mal überlegen, wenn und wo tritt die Situation auf. Und dann geht es weiter, wie nehme ich mich selber in dieser Situation wahr? Ja, wie reagiert mein Körper darauf? Was habe ich für Gedanken, die mir durch den Kopf gehen? Was für Gefühle habe ich dabei? Und wie verhalte ich mich? Und dann hast du einfach mal das so schwarz auf weiß dargelegt, die Situation. Und eben, es geht wirklich um die Selbstbeobachtung, die dich selbst dabei unterstützt, wie du so eine unangenehme Situation, wie du in so eine reinkommst und was die Auswirkungen davon sind. Und dass du einfach auch mit dieser Erkenntnis kannst, geeignete Strategien erarbeiten. Also es geht wirklich ums Erkennen. Und wenn ich halt Klienten in der Praxis habe, die auf Strategiesuche sind und ich sie dabei unterstütze, dann habe ich immer so ein paar Fragen, die ich ihnen stelle. Und die möchte ich euch jetzt auch gerne mitgeben. Zum Beispiel, welche Ratschläge hast du schon einst von jemandem bekommen? Welche sind hilfreich gewesen? Klar, Ratschläge ist immer so, Ratschlag ist ein Schlag, aber man darf das annehmen und mal schauen, ja, kann ich mit dem etwas anfangen? Manchmal sind es ja wirklich gute Sachen. Oder wie hast du es bisher geschafft, dass die Schwierigkeit nicht schlimmer geworden ist? Oder was hat dir bisher am meisten geholfen, die Situation zu ertragen? Oder welche Fähigkeit, die dir bei anderen Lösungen geholfen hat, könntest du jetzt einsetzen, um das zu meistern? Oder welche Ressourcen, also welche Möglichkeiten hast du, die dich in dem könnte unterstützen, das Ziel zu erreichen? Und dann einfach mal so, dass durchgehen und ich bin davon überzeugt, dass man da wirklich Strategien kann entwickeln kann, mit dem umzugehen.
Die Fragen könnten wir ja auch noch auf Instagram veröffentlichen, für die, die sich das jetzt nicht aufgeschrieben haben.
Oh, nur ein Schluss.
Ja, genau. Ja, das ist, danke vielmals für die Tipps und Fragen, Silvia, weil ich glaube, das ist wirklich das, was ich euch möchte mitgeben. Es geht ganz fest darum, sich selber kennenlernen und für sich selber einstehen und merken, was man braucht und nicht Angst hat, sich selber kleiner machen, wenn man merkt, dass man weniger Energie hat als andere Menschen und sich das einfach wirklich bewusst, ja, die Pausen und Energiefresser sich auch bewusst machen.
Genau.
Und ich habe noch, aber ich mache das jetzt kurz, ich habe vorher gesehen, wir haben schon ganz lange geredet. Was heisst denn das für die Schule, wenn man Kinder in der Klasse hat, die hochsensibel sind? Und auch da, wie schon in ganz vielen anderen Themen, ist einfach wieder Beziehung zu den Kindern so wichtig. Zwischen Lehrperson und Kind ist entscheidend und aber auch die Umgebung. Also man sollte sich bewusst sein, dass man irgendwo im Schulzimmer oder im Gang oder so eine ruhige Ecke einrichten, wo reduzierte visuelle und akustische Reize hat, wo vielleicht auch flexible Sitzmöglichkeiten hat. Einfach, dass die Kinder sich auch zurückziehen können, weil es läuft sehr viel in so einem Schulalltag und es gibt schon immer wieder 5 Minuten Pause, wo die Kinder auch spielen können, aber die Pausen sind meistens sehr laut und die Kinder wirbeln um und spielen und springen, weil es gibt ja auch Sättige, die Bewegung brauchen, damit sie sich nachher wieder kennen. Wieder konzentrieren können. Und ich habe dort eins, wo ich viele Lektionen als Heilpädagogin in einer Klasse gearbeitet habe und die Möglichkeit hatte, denen so ein Raum zu bieten, habe ich in meinem Büro einen Fülltierraum eingerichtet, wo die Kinder die 5 Minuten Pause haben dürfen, reinkommen. Und es war aber die Regel, dass man dort innen nicht reden darf, weil die Fülltiere machen auch kein Geräusch. Und dann haben sie dort zeichnen und es ist wirklich, es sind nicht viele Kinder gekommen, aber es sind immer wieder ähnliche Kinder kommen und ich hatte das Gefühl, das hätte ihnen mega gut getan und sie waren einfach froh gewesen, dass sie einfach 5-10 Minuten schnell haben können, ein bisschen runterfahren und damit sie nachher wieder haben können, weitermachen können. Und das ist auch gerade so ein Punkt, wo man als Klasse sich überlegen kann, dass man einfach auch Möglichkeiten bietet, wo man die Pausen machen kann, dass man sich bewusst ist, dass das viel Energie Kind kostet und ich glaube, Kind spüren sich selber schon noch gut und nehmen sich dann die Pause auch immer wieder, weil es gibt viele Kinder oder öfters Kinder, die viel aufs WC gehen. Und ich glaube, das hat neben dem, dass sie vielleicht einen Harndrang haben, auch damit zu tun, dass sie einfach mal sich schnell zurückziehen wollen, durchschnaufen und nachher wieder kommen. Und im WC ist es ja eigentlich immer ganz ruhig. Und es ist ja eigentlich schade, dass das ein WC muss sein, weil das ist ja oftmals in so einer schönen Räume.
Das stille Örtchen.
Ja, hä? Ja. Stimmt.
Ja.
Das habe ich mir noch nie so überlegt, aber ja, das stimmt. Mhm. Aber die so Erholungspausen könnte man ja vielleicht auch an einem anderen Ort ermöglichen.
Genau, im Fülltierraum.
Genau. Und dann als Lehrperson, dass man einfach auch emotionale Unterstützung bieten kann, dass man sich bewusst ist, dass sensible Kinder von warmen und verlässlichen Beziehungen zu Lehrpersonen sehr profitieren. Und dass man sich auch bewusst ist, was sensible Kinder für positive Seiten haben. Also die sind oft sehr kreativ, haben eine hohe Beobachtungsfähigkeit, haben eine moralische Sensibilität, eine gute Detailswahrnehmung Und ich finde, das sind doch mega wichtige Eigenschaften, die man euch fördern und schätzen kann und diesen Kind zeigen, dass man das sieht und dass man das anerkennt. Und was ich euch ganz wichtig finde, ist, wenn man merkt, dass ein Leidensdruck da ist, dass man mit Kontakt mit den Eltern aufnimmt oder von älteren Seite mit den Lehrpersonen Kontakt aufnimmt. Und Hochsensibilität hat sehr viele Ähnlichkeiten mit anderen Diagnosen, wie zum Beispiel Angststörung, ADHS oder Autismus. Und das ist euch für die Schule nicht immer einfach, das können zu unterscheiden. Ich glaube, was man dort kann sagen kann, ist, der grosse Unterschied ist, dass wenn hochsensible Kinder ruhig sind und nicht eine Reizüberflutung erleben, können sie sich grundsätzlich gut konzentrieren und sind sie grundsätzlich ruhig. Und die Auffälligkeiten, die ähnlich sind mit einem ADHS, zeigen sich hauptsächlich dann, wenn das Reizsystem überflutet ist. Das kann man vielleicht so ein bisschen als Abgrenzung nehmen. Aber ich würde immer raten, dass wenn im Austausch mit den Eltern, wenn man zu keinem guten Resultat kommt, dass man sich an Fachpersonen wendet, die dort die feinen Unterschiede kennen und das besser diagnostizieren als Lehrpersonen.
Sehr spannend, Martina. Danke vielmals.
Ja,
haben wir's.
Ich habe noch einen Buchtipp, der heisst «Zart beseitet». Das ist von Georg Parlow. Und in diesem Buch geht es eigentlich wirklich darum, was ist Hochsensibilität, die Merkmale davon. Es tut so ein bisschen anleiten, wie man sich selber euch kennenlernen kann. Es gibt viele Tipps. Und es ist aber wirklich so ein Einstieg in das Thema. Es ist nicht wissenschaftlich fundiert. Es hat euch keine neuere Studie drin, aber es ist wirklich, um mal so einen Schritt in die Thematik reinzumachen, sehr empfehlenswert und kann helfen, sich selber ein bisschen besser kennenzulernen.
Super. Danke vielmals, Martina.
Danke dir auch vielmals, dass du euch da deine persönlichen Erfahrungen mit reingebracht hast.
Ja, spannend war wirklich.
Und danke ich vielmals fürs Zuhören. Melde dich auf unserer Homepage oder auf Instagram, wenn ihr Fragen habt. Und es ist alles in den Shownotes verlinkt. Wir haben euch noch 2-3 Homepages drin. Wir haben euch viele Informationen von verschiedenen Homepages gesammelt für den Podcast, wo wir empfehlenswert
Und die Fragen, die wir dann auch noch, die Fragen, die ich gestellt habe, auf Insta. Sehr gut.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss zusammen.
Ciao. Danke. Zusammen.